Liebe Gemeinde, heute ist alles anders. Wir haben wieder mal einen Film versprochen, den wir nicht liefern oder zumindest nicht sofort liefern. Denn heute heißt es ganz bestimmt nicht Beyond the Black Rainbow, sondern heute heißt es herzlich willkommen in Düsseldorf, lieber Basti.
Hallo mein Lieber und schön, dass ich hier sein darf in deiner schön geräumigen Dachwohnung.
Ja, so sieht es nämlich aus. Wir sitzen uns hier tatsächlich gegenüber, was bei uns eine ganz, ganz seltene Geschichte ist. Und wir waren gerade im Kino und da der Basti in der Stadt ist und diese Kinoaufführung heute lief, dachten wir uns, Five auf dem Black Rainbow, den machen wir später und da bringen wir noch einen ganz besonderen Gast mit in die Sendung. Und jetzt reden wir lieber über eine Lady aus Shanghai. Denn da habe ich den Basti heute reingeschliffen in eins meiner Lieblingskinos hier in der Stadt. Und für dich war es eine Erstsichtung, oder?
So ist es in doppelter Hinsicht. Also ich habe das Kino zum ersten Mal gesehen, das Metropol. Ich war ja schon in einigen Kinos hier in Düsseldorf, aber das kannte ich tatsächlich noch nicht. Wir haben den kleinen Saal abbekommen, wie wir heute gehört haben.
Das Phantom.
Genau, und ja, auch den Film habe ich auch zum ersten Mal gesehen und es war ein schöner, kurzweiliger Abend und ein schönes Kennenlernen auch mit dem Metropolkino.
Ja, die haben das in der Reihe gemacht, ich glaube Klassiker der Filmgeschichte nennen die das, wo die dann noch immer so ein Einführungsgespräch machen und ich finde den Menschen, der das tut, erstens hat er eine super Frise, zweitens ist der Pup sympathisch, da freue ich mich immer, wenn der irgendwie am Start ist und heute in dem kleinen Saal komplett ausverkauft bis auf den letzten Platz, sie haben sogar die Klappstühle ausgepackt für den Gang, das fand ich schön, ich mag, wenn so alte Dinger kommen und dann ist die Hütte voll, finde ich großartig.
Ja, also es hat mich sehr erinnert an die Programmkinos, die ich sonst immer aufsuche. Letztens waren wir erst bei der Kubrick-Retrospektive bei uns in der Innenstadt im Passagekino und da gab es auch eine sehr schöne Einführung und ihr wisst es alle da draußen, mein Lieblingskino in Leipzig ist ja das Luro-Kino, da warst du ja auch schon mal zugegen.
Ist auch mein Lieblingskino in Leipzig.
Und dort gibt es grundsätzlich immer eine Einführung, egal wie kurz oder wie lang, aber es gibt grundsätzlich immer eine Einführung und auch das markante Gong gibt es auch.
Und es gibt wahnsinnig schöne VHS-Videos im Eingangsbereich, wo ich mich direkt drin verliebt habe. Das finde ich sehr schön.
Und hier bei euch, hier im Metropol, gibt es in diesem Durchgang zum Foyer, gibt es ganz schöne alte Filmplakate. Da bin ich ein bisschen ins Staunen vor uns gekommen.
Ja, da sind wirklich Kracher dabei und das auch wirklich Perlen aus den 70ern, aus den 80ern, aus den 90ern und ein paar von den ganz besonderen Dingern und auch so ein paar Ausnahmesachen. Ich habe ja hier eine Audiokassette, da gucke ich gerade drauf, der Basti kann nur den Rücken sehen, von Diva. Da habe ich nämlich vorhin, als ich da hochkam, noch das Plakat von wieder mal entdeckt und freue mich immer wieder. Auch wenn der Film streitbar ist, aber das Plakat ist großartig und die Kassette ist fantastisch.
Welche Diva? Scarlet Diva oder was? Oder?
Nee, der heißt einfach Diva. Okay, okay, ich kann dir die Kassette zeigen, dann musst du jetzt hier den Cast übernehmen.
Ja, während der Udo jetzt die Kassette holt. Das ist übrigens eine tolle Apparatur. Ah, jetzt sehe ich das. Auch sehr schön gestaltet. Ja, der Udo hat hier ganz viele Tapes in seiner Wohnung. Das, was bei mir Vinyl ist, ist bei Udo alles Kassetten.
So sieht's aus, weil ich auch im Stranger Things-Wahn bin. Ich habe hier so zwei Kassetten, die immer besonders präsentiert werden. Und da ist aktuell auch die Kate Bush dabei, die mich hier anguckt, die in letzter Zeit auch wieder häufiger gelaufen ist. Denn obwohl es bei vielen Leuten vielleicht zu Störungen in den Hörgängen gefühlt hat, wie oft dieser Song in der fünften Staffel kam, bei mir ist die Begeisterung ungebrochen.
Das ist übrigens ein sehr, sehr, sehr schöner Hinweis. Ich war zu Gast bei unserem lieben Kollegen Steven Spielberg. Dort habe ich über 2,5 Stunden über Stranger Things gesprochen. Und da könnt ihr gerne mal ein Ohr riskieren, wenn ihr das nicht schon getan habt.
Ich habe das, sie haben mich Bruno genannt. Das finde ich ziemlich geil, weil dafür gibt es eine Anekdote. Mal gucken, ob die Spoilbergs zuhören und das jetzt mitkriegen. Spoilbergs, das geht an euch. Ich hatte schon oft das Gespräch in meinem Leben, wenn ich einen Namen gerne hätte, wie ich eigentlich gerne heißen würde, dann wäre das Bruno, weil, Anekdote. In meiner Wiesbadener Zeit, da gab es einen, ich glaube, der war nicht mal Kommilitone, aber der war mit uns ständig auf allen Konzerten, so Denko Jones Konzerte und so Zeug. Und der war immer ziemlich voll. Martin hieß der. Ich lasse den Nachnamen jetzt mal weg. Martin, du wirst wissen, wenn du das hörst, dass du gemeint bist. Der war immer ziemlich voll und konnte irgendwann meinen Namen nicht mehr aussprechen, weil er so voll war. Und dann hat er immer angefangen, mich nicht mehr Udo zu nennen, sondern irgendwann nur noch Bruno Laguno, wie geht's dieses Bier holen? Und so hieß ich dann immer Bruno Laguno. Und ich finde, Bruno ist ein ziemlich guter Name. Also Spoilbergs, alles richtig gemacht.
Sehr schön. Das hast du erzählt in der Alien-Folge. Wir haben nicht über diese Alien-Serie gesprochen, Alien Earth. Und da kam das dann zu sprechen. Also hier nochmal Shoutout an die Kollegen. Und wenn ihr hier mit der Folge fertig seid, dann geht da mal rüber und hört ruhig mal nach, was wir da vom Stapel gelassen haben, als es um Alien Earth und Stranger Things ging.
Hätte ich gerne mitgesprochen, tatsächlich, ja. Ich konnte nur leider nicht aus zeitlichen Gründen, Termingründe, denn da hätte ich einiges zu sagen gehabt. Ich habe im Geiste mit euch gesprochen, während ich das gehört habe.
Tja, und wer weiß und wer weiß. Aber was wir definitiv sagen können, ist, dass wir das Gespräch zu Beyond the Black Rainbow.
Oh ja, richtig, richtig.
Genau, das werden wir nachholen und zwar im Februar. Und da werden wir dann einen Gast mit dabei haben. Wer die Steven Spielberg-Folge gehört hat, der wird es schon wissen. Da besucht uns dann der Sandro.
Es entwickelt sich hier richtig zu Cross-Media, habe ich den Eindruck.
Also ich möchte keine Werbeeinblendung machen, ich möchte niemanden Geld abknöpfen, aber Crossmedia muss drin sein.
Crossmedia muss drin sein. Apropos, ich muss darauf verweisen, vor kurzem habe ich noch ein neues Album angekündigt, was rauskam. Ich kündige jetzt schon mal an, es kommt in Kürze wieder ein Album raus. Ich muss nur noch die Kassettenproduktion fertig auf die Kette kriegen. Ich bin dabei, Leute. Und das wird sehr besonders. Ja, ihr werdet hier was zu hören kriegen, zu gegebener Zeit, wenn ich das mit dieser Kassette hingekriegt habe. Aber jetzt kommen wir zu einer Frage. Mhm. Was verbindest du mit Orson Welles, so für dich, ganz persönlich?
Also ich verbinde mit Orson Welles vor allen Dingen Peter Bogdanovich, weil ich bin ein riesengroßer Peter Bogdanovich-Fan und dann ist man automatisch damit konfrontiert, dass Bogdanovich bei Orson Welles, das war eine Art Mentor, kann man fast sagen. Und das ist so das, was bei mir zuerst mal aufploppt. Also diese beiden Namen sind richtig verlinkt bei mir. Und selbstverständlich, der Name Citizen Kane, der thront über allen. Aber ich habe bis jetzt Citizen Kane nie länger als 45 Minuten geschaut. Nicht, weil ich den Film nicht mag oder nicht sehen will, sondern meistens zu blöden Zeiten wirklich gesehen habe, wo der Film mich dann wirklich geschafft hat.
Yep.
Und ich glaube, ich würde den ganz gerne in so einer Wiederaufführung oder in so einem Kino-Spot gerne sehen und nicht alleine zu Hause, wenn du gerade einen langen Arbeitstag hinter dir hattest. Und das ist auch wahrscheinlich auch gar nicht schlimm, aber der fehlte mir. Dafür habe ich aber einen Orson Welles Film erst vor kurzem gesehen, der mich komplett umgehauen hat. Die Rede ist von Im Angesicht des Bösen. Ich habe den Film in der restaurierten Director's Cut-Fassung gesehen und die kann ich euch dringendst und wärmstens empfehlen. Das ist ein ganz fantastischer Film. Ich hätte niemals gedacht, dass er aus Ende der 50er, Anfang 60er ist, sondern der Film fühlt sich an, als hätte der aus den 70ern, 80ern sein können. So dynamisch ist der. Also der Film ist weit seiner Zeit voraus. Und das kann man allgemein über Orson Welles sagen. Und witzigerweise ist sein letzter Film, den er jemals gedreht hat, nämlich Effie Fälschung, auch gleichzeitig der erste, den ich gesehen habe. Hm. Ich habe den damals als Kind gesehen. Da lief der im ZDF in so einer, ich glaube, 17 Uhr, Sonntag 17 Uhr, ganz merkwürdige Zeit. Ich weiß gar nicht, ob das Silvester oder irgendwas war. Ich bin mir da nicht mehr ganz sicher genau wann. Aber ich weiß nur, dass das irgendwie im Spätnachmittagprogramm lief. Und da habe ich den gesehen. Und ich habe den nicht verstanden, aber ich fand den faszinierend. Und dann haben wir diesen Film im Rahmen des Deutschunterrichts, haben wir den nochmal gesehen. Und dann habe ich den jetzt vor 2 Jahren auch nochmal gesehen. Also den Film habe ich 3-mal gesehen. Und man muss natürlich dazu sagen, der Film ist schon sehr experimentell. Und man möchte auch ein bisschen Sitzfleisch haben. Aber es ist ziemlich faszinierend, was Orson Welles eigentlich macht mit verschiedenen Mixed-Media-Material und das einfach wild zusammenschneidet. Und da kommt ein Film raus, der einigermaßen kohärent ist. Das ist schon verrückt. Also das ist ein sehr avantgardistisches Spätwerk und in dem Fall auch sein letzter Film, den er da gemacht hat. Und das sind so die Verbindungen, die ich mit Orson Welles habe. Und ich habe eine riesengroße, dicke, fette Lücke bei seinen Filmen. Ich habe jetzt gerade schon zu dir gesagt, ich werde auf jeden Fall vieles jetzt nachholen. Ich finde den grundsympathisch, auch von seinen Ansichten, die er so zum Besten gegeben hat und auch seine sehr angenehme Lebemann-Attitüde, die man ihm auch ansieht. Ja, ganz fantastisch. Aber ich gebe mal die Frage zurück, Udo, wie ist denn deine Verbindung mit Orson Welles?
Meine Berührungspunkte sind vielleicht erstmal ein bisschen kurios, weil meine zwei Hauptberührungspunkte mit Orson Welles sind eigentlich Randberührungspunkte. Nämlich erstens eine Columbo-Folge, wo jemand ein sehr großer Filmfan ist und wo es auch um eine große Affinität zu Citizen Kane eben geht. Und das Wort Rosebud, was eine sehr große Rolle in dieser Columbo-Folge spielt, was so eine meiner erstmal, sagen wir, einprägsamsten Berührungspunkte mit Orson Welles damals als Jugendlicher war, weil ich damals schon großer Columbo-Fan war. Und ein anderer Berührungspunkt, weit später, Studienzeit, ist tatsächlich durch Tim Burton, nämlich durch Ed Wood, weil in Ed Wood gibt's eine Szene, wo Vincent D'Onofrio den Citizen Kane, sondern den Orson Welles spielt. Genau. Mhm. Und das ist mir auch ganz besonders im Gedächtnis. Aber ich habe tatsächlich auch mindestens zwei Filme recht früh gesehen, nämlich den wir heute gesehen haben, Lady from Shanghai und Der dritte Mann. Das sind so meine zwei Hauptverknüpfungspunkte und auch tatsächlich so das, was ich am meisten mit ihm wirklich mit seinem Werk verbinde. Zusammen mit dem, den du genannt hast, den habe ich jetzt auch schon mindestens zweimal gesehen. Und ansonsten kenne ich, glaube ich, von seinem Werk auch unglaublich viel nicht. Mhm. So, das muss ich sagen, ja. Aber also die zwei Eckpunkte finde ich immer wieder ganz witzig. Columbo-Folge, ich muss immer wieder grinsen, wenn ich die Folge mal drin habe, weil das Wort Rosebud da so prominent drin ist und auf diese sehr witzige Art und Weise eingebunden ist. Naja, sagen wir halbwitzig, ist ja auch mit einem Mord in Verbindung. Aber wer die Folge kennt, weiß wahrscheinlich, was gemeint ist. Und ja, und eben den Vincent D'Onofrio, den ich wirklich eine fantastische Besetzung finde, ja, um Orson Welles zu spielen. Verdammt cool, Ed Wood ist ein toller Film.
Steile These an der Stelle. Ich finde, Ed Wood ist Tim Burtons bester Film.
Das ist keine steile These, das ist Fakt.
Sehr schön.
So, da gehe ich direkt mit und trinke mal einen Schluck vom alkoholfreien Sekt. Was ist der zweitbeste Tim Burton für dich?
Batman, der erste. Da würden jetzt viele sagen, der zweite. Ich bin Verfechter vom ersten
Batman. Hier ist das Sleepy Hollow tatsächlich.
Platz 3 und prügelt sich manchmal mit Batman um Platz 2.
Das kann ich völlig nachvollziehen. Okay. Nee, Sleepy Hollow muss ich an die 2 nehmen. Der ist einfach so großartig. Ja,
das ist ganz fantastisch. das ist schönes Studio-Unterhaltungskino und das super durchstilisiert. Das macht mir richtig viel Spaß.
Ja. Dieser Genre-Mix ist einfach sensationell. Wirklich. Da war Tim Burton absolut in seiner Hochphase voll ins Herz getroffen.
Apropos Studiofilm, Lady from Shanghai ist definitiv kein Studiofilm, auch wenn es von einem großen Studio produziert ist, aber er wurde zu weiten Teilen on location gedreht. Das fand ich sehr faszinierend, das zu sehen, und wir haben es jetzt auch in der schönen Einführung hier im Kino, tolle Einführung, da gab es noch ein paar schöne Produktionsnotizen, die mitgeteilt worden sind, und ich finde es spannend, dass ein Film aus den 40er Jahren teilweise auf verschiedenen Yachten, Yachtszenen gedreht hat, und das muss ein riesengroßer Aufwand gewesen sein. Also das muss man sich wirklich vorstellen, on location zu drehen, ist schon für die damalige Zeit schon ein seltenes Ding und vor allen Dingen sehr aufwendig.
Ich bin übrigens auch mit an den Film geraten, weil damals die Menschen, mit denen ich da Filme geguckt habe, das war so Umfeld, mein Vater, mein Onkel, so der Dunstkreis. Wir waren da alle sehr große Errol-Flynn-Fans, bin ich auch heute noch von seinen Filmen. Und dieser Film hier hat eine sehr starke Verbandelung mit Errol Flynn, dadurch, dass Errol Flynn zwar eigentlich quasi nicht mitspielt, er ist in einer Szene kurz zu sehen im Hintergrund, aber seine Yacht und sein Hund spielen hier eine ganz markante Rolle, weil Errol Flynn hat für ein paar Kröten seine Yacht hier dem Orson Welles zur Verfügung gestellt für diesen Film. Und es muss auch eine Menge Reibereien am Set gegeben haben, weil Herr Ariflin hat gern getrunken, gerne auch sehr viel getrunken und war ein Lebemann und er hat mit der Yacht dann trotzdem Dinge unternommen und dann musste der Filmdreh einfach stoppen, weil die Yacht nicht zur Verfügung stand, weil der Ariflin mal wieder in der Gegend rumgecruised ist.
Aber dass das überhaupt zustande kommt, finde ich sehr witzig, wenn man bisschen was oder sich mit Orson Welles auseinandergesetzt hat. Ja. Das ist wirklich so ein Hans Dampf in allen Gassen, der Hinz und Kunz kannte und einfach mal Leute anrufen konnte. Also gerade aus Touch of Evil, wo er dann einfach mal fix Marlene Dietrich angerufen hat, sagt, hey, willst du nicht mal im Film mitspielen? Und die Produzenten wussten davon gar nicht und haben erst bei der bei dem Vorab-Viewing haben sie gesehen, haben wir Marlene Dietrich beauftragt? Wer hat denn das in Auftrag gegeben? Was haben wir bezahlt? Was, die war kostenlos? Wie denn das? Weil der immer so viele Leute kannte. Und er ist eben halt wirklich ein riesengroßer Auteur, ein riesengroßer Künstler. Und die wollten alle mit dem zusammenarbeiten. Und dann war es eben halt noch, wie ich schon gesagt habe, so ein Lebemann, so ein Sympathikus. Und da wird getrunken, da wird geraucht, da geht man zu Partys.
Und es gibt halt auch diese Legende zu diesem Film, wie der entstanden ist, denn Orson Welles hatte ein Geldproblem, ein Finanzproblem. Er hatte eine Rechnung auf dem Schreibtisch liegen, die er dringend bezahlen musste und er wusste nicht, wie er es bezahlen soll und hat deshalb einfach das nächstbeste Buch rausgreifen lassen, hat dem Filmstudio, hat einem Produzenten einen Vorschlag hingelegt, sowas wie, ich mach das als Produzent, als Regisseur, als Hauptdarsteller, aber dann wird jetzt diese Rechnung bezahlt und dann ziehe ich das irgendwie durch. Und so besagt die Legende, war der Grundstein für diesen Film, den wir hier sehen, in einer Version, die Orson Welles so niemals wollte. Mhm. Denn Orson Welles hat viel mehr gedreht als das, was wir hier sehen. Das Doppelte, Roundabout, und das Ganze wurde dann vom Studio genommen und verhackstückelt zu diesem Film verwurstelt, den wir jetzt hier vorliegen haben. Mhm. Und die Frage ist schon mal, als ich dir vorhin vorgeschlagen habe, in diesen Film zu gehen, The Lady from Shanghai ist der Titel, was hast du dir unter diesem Titel denn vorgestellt?
Das ist eine gute Frage. Natürlich, erste Assoziation ist irgendeine Frau aus Shanghai. Dann weißt du aber, dass Rita Hayworth mitspielt und du weißt, dass sie halt einfach nicht aus Shanghai ist. Und jetzt ist die erste Frage, was hat das mit Shanghai zu tun? Sprich, also der Titel bringt mich schon dazu, wenn ich weiß, wer mitspielt, wie hängt denn das eigentlich zusammen? Das heißt also, das ist schon wie so ein kleiner, so ein Teaser, so ein, das erwartet dich hier, ein riesengroßes Mysterium, ein Rätsel. Also es ist sehr rätselhaft und das finde ich, das hat seinen Reiz. Also ich fand das tatsächlich sehr cool. Ich wollte jetzt wissen, was es damit auf sich hat.
Ja. Ja, und es bringt einen Hauch Exotik rein. Und ich glaube, das ist ein Punkt, warum ich zu diesem Film auch immer wieder gerne zurückkehre und warum er mich auch direkt gecatcht hat, als ich ihn im Kinoprogramm gefunden habe. Denn ich finde, dieser Hauch von Exotik ist was ich an diesen alten Filmen ganz besonders mag. Ich liebe diese Abenteuerfilme dieser alten Zeit. Und das waren auch, ich hatte jetzt wieder mal nur so ein paar Bilder in meinem Kopf noch von diesem Film, die übrig waren aus Jugend und ich habe den später auch nochmal gesehen. Ne? Aber es bleiben immer dieselben Bilder und dieselben Klänge und das ist das, was so rund um Acapulco passiert, rund um diese Yacht passiert und um diesen Strand mit diesem Picknick und den Palmen und dann diese unglaublich geile Exotica-Jazz-Musik, mit der ich ja eh unglaublich verbandelt bin und die bei mir so einen ganz tiefen, tiefen, tiefen Fußabdruck hinterlassen hat, gerade durch diese alten Filme. Und das sind die Bilder, die in meinem Kopf sind und das sind aber, finde ich, auch direkt vielleicht Verknüpfungspunkte mit diesem Titel, weil der Titel bringt Exotik und der Film bringt's mir auch. So, an der Stelle, aber auch an anderen Stellen. So, das ist eine Beispielstelle.
Das sehe ich auch. Und bevor ich jetzt gleich ins Detail gehe, weil wir sagten Exotik, da hatten wir vor uns schon drüber gesprochen. Ich will mal ganz kurz so eine Art Zusammenfassung machen, damit die Leute, die da draußen...
Ich mich jetzt mal zurück hier.
Damit die Leute da draußen, die diesen Film noch nicht gesehen haben, zumindest eine grobe Vorstellung bekommen, was da in dem Film irgendwie passiert.
Da muss ich jetzt einwenden. Selbst die Menschen, die gerade in der Kinovorstellung waren, hatten nach dem Film keine große Vorstellung, was in diesem Film passiert. Ist meine steilende These.
Wir werden im Gespräch jetzt drauf kommen.
Los geht's.
Als die Verführerische Elsa Bannister, und hier muss ich schon den ersten Einschub bringen, wir haben hier die deutsche Version geschaut, die deutsche Synchro. Udo, wie heißt denn Elsa Bannister im Deutschen?
Hieß sie nicht auch Elsa Bannister?
Rosalinde.
Ach, Rosalinde. Ja, siehst du, das ist so ein Detail, das ist mir direkt einfach wieder hinten runtergefallen. Leute, ich schieb das auf den alkoholfreien Sekt.
Ich fand das witzig, ich werde auch gleich zu Ende lesen, aber die Übersetzung der Namen hier, also ein hartes Michael.
Ja, bei ihm ist es Michael, ganz genau.
Genau, und bei ihr haben sie dann aus der Elsa Rosalinde gemacht.
Ja, das siehst du, ich habe das direkt wieder verdrängt, weil wir hatten ja zwischendurch auch die englischen Einschübe und die deutschen, das hat mich eh manchmal ein bisschen verwirrt, weil ich nicht genau wusste, waren das jetzt Cutscenen, Szenen, die in der deutschen Version gefehlt haben oder haben sie was restauriert oder was haben sie da genau getan? Es hat in dieser Fassung heute regelmäßig hin und her geswitcht, da war ich manchmal ein bisschen durcheinander.
Who knows? Ich weiß es nicht, da habe ich nichts dazu finden können.
Keine Ahnung.
Aber ich versuche es nochmal mit der Zusammenfassung. Also, die verführerische Elsa Bannister, als sie eines Nachts überfallen wird, rettet sie der Seemann Michael. Im Gegenzug heuert ihr Mann, das ist ein reicher Anwalt, Michael, ihn als Skipper an, und zwar für einen Segeltörn. Und während des Trips verliebt sich Michael in die geheimnisvolle Elsa und lässt sich auf ein krummes Geschäft mit Bannisters Kompagnon Grisby ein. Jetzt geht's weiter. Wenn man jetzt schon denkt, das klingt jetzt schon alles verworren, doch als kurz darauf dessen Leiche gefunden wird, fällt der Verdacht auf Michael. Sein Anwalt wiederum ist ausgerechnet Elsas Mann, der von der Affäre mit seiner Frau weiß. Und das ist nur der Anfang an Informationen und Twists und Turns, die in diesem Film passieren. Udo, als wir die Einführung heute bekommen haben, wurden wir auch schon darauf hingewiesen, dass wir sehr wahrscheinlich am Ende viele Fragezeichen haben werden. Ich finde, der Film schafft es nicht, diese verworrene, komplexe Story in diesen 84 Minuten auch ansatzweise geradlinig rüberzubringen. Spoiler, das muss ja auch gar nicht, um gut funktionieren zu können, aber hast du ein bisschen was von dieser vertrackten Story verstehen können?
Ich habe, und das kann ich wirklich mit Fug und Recht behaupten, so richtig aus voller und reiner Seele, jede Sichtung dieses Films überhaupt gar nichts verstanden. Und das war in Jugendjahren schon so, das war auch später so, als ich den nochmal gesehen habe, und das war heute ganz genauso. Es gibt so einen gewissen Punkt, wo man so erschlagen wird mit rein verbal erzählten Wendungen und Windungen und Drehungen, und dieser hat jenes und der hat das und der, also es, ich, da macht mein Hirn einfach aus an der Stelle, weil mein Film einfach gar nicht so, das ist dann nicht mein Film, sondern das, was ich sehe, diese Bilder, diese Klänge, diese Stimmung, das ist dann der Film. Und also bei der Story, das ist mir dann zu, die haben es nicht geschafft. 2,5 Stunden Material, die garantiert von Mr. Wells verdammt geil durchdacht waren, auf diese, was sind es, 87 Minuten zu pressen?
Ja.
No fucking way. Und man merkt es an so vielen Stellen, dass da auch alleine in Dialogszenen, wie viele Cuts da reingeworfen sind. Man merkt richtig, da, wie viel Material dahinter steckt. Und ich merke den Dialogen an, wie durchdacht die waren. Die sind nämlich teilweise wirklich, die haben philosophische Anklänge. Ja. Die sind unglaublich pointiert geschrieben. Die sind wirklich, man merkt, da steckt Arbeit dahinter. Man merkt, da steckt auch ein richtig kluger Kopf dahinter. Mhm. Und leider merkt man auch, mindestens die Hälfte fehlt. Mhm. Das ist ein Problem.
Ja, das ist ja nur das Schicksal, das ihm ja sehr häufig ereilen sollte. Und ich mir auch immer wieder die Frage stelle, man wusste ja, mit dem Übererfolg von Citizen Kane und vor allem mit diesem Mammutwerk, auch damals war ja seiner Zeit weit, 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 weit voraus. Wusste man doch eigentlich, was man da für einen brillanten Kopf hat. Warum sagt sich dann so ein Studioboss, wir müssen da nochmal rangehen? Also warum stellen die sich über das Werk? Was ist das? Ist das wirklich nur dieser finanzielle Aspekt, wir müssen den Film runterkürzen, damit der Film häufiger gespielt werden kann? Oder ist es auch einfach nur ein Unverständnis für die filmische Vision?
Hier muss es ein Unverständnis gewesen sein, weil sie ja nicht nur gekürzt haben, sie haben ja auch noch die Musik geändert und solche Sachen. Sie haben auch noch nachträglich Sachen anfertigen lassen, weil die Produzenten gesagt haben, wir können keinen Film machen ohne Großaufnahmen von dieser Frau, weil das nicht rüberkommt. Ja. Dann wurden extra noch Großaufnahmen und eine Musikszene, also eine Gesangsszene von Rita Hayworth da reingebaut. Die waren alle nicht auf Orson Welles Zettel. Das wollte der gar nicht haben. Der wollte mit dem Film was anderes tun. Und das sagt schon sehr klar, was die Produzenten da, also bestimmt auch monetäre Gründe, Vielleicht hatten die einfach Schiss vor diesem Werk. Wer weiß, wie diese 2,5 Stunden am Ende aussahen. Ne? Vielleicht war das so alles Quatsch, aber ich glaube das eigentlich nicht. Mhm. Da saß wieder jemand dahinter, der Angst bekommen hat vor diesem Gesamtwerk, was er da geschaffen hat, und gesagt hat, nee, das machen wir anders.
Was ich aber nicht verstehe, ist, Film Noir war zu der Zeit Peak. Es war wirklich Peak Film Noir. Und das verstehe ich nicht, dass man diesen Film jetzt, ich sag mal so, eher diesen beschwingteren, positiv kann man nicht sagen, aber schon etwas fröhlicheren Drive jetzt dadurch gegeben hat oder versucht hat zu geben und ihn wahrscheinlich einfach so ein bisschen die Luft rauszunehmen. Also, dass er nicht mehr ganz vielleicht zu nihilistisch ist, zu pessimistisch ist. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich kenne ja die Originalfassung nicht. Ich wüsste es gerne, ich hätte es wirklich gerne gesehen, aber ich denke schon, monetäre Gründe wird es auf jeden Fall sein, gerade wenn man Rita Hayworth hat, die war ja zu der Zeit noch mit Orson Welles ja noch verheiratet, die hatten sich allerdings im Guten getrennt und auch wenn viele Kritiker das nachgesagt haben, Orson Welles, das wäre sozusagen so ein Abschiedsgeschenk, so ein bitteres, nein, ist es nicht, das war abgesprochen, denn Rita Hayworth, die wollte ganz gerne so einen kleinen Imagewandel machen.
Ja, vorher hatte sie ja den ich glaube, ihren bekanntesten Film, den Gilda, gemacht, wo, glaube ich, auch also jeder Mensch mit cineastischen Anwandlungen kennt mindestens das Filmplakat, hat es mal irgendwie gesehen. Es war wirklich ein toller Film und auch wirklich ein tolles Plakat tatsächlich. Mhm. Aber sie wollte was anderes tun, ja. Und Orson Welles hat halt einfach dann auch Bock, irgendwie da richtig was reinzuschreiben. Ambitionierter Typ, glaube ich, wenn der sich im Projekt verbissen hat, dann richtig, ne? Dann keine halben Sachen in dem Sinne.
Was mir so aufgefallen ist, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber der Film fängt ja in New York an.
Ja.
Mit Voice-Over und einem spazierenden Orson Welles, einem wirklich jungen und verdammt charismatischen, attraktiven Orson Welles, der dann durch Zufall die Elsa.
Falls es denn ein Zufall ist.
Kennenlernt, die da in so einer Kutsche sitzt und sich schockverliebt und das spielt in New York und man sieht aber auch Außenaufnahmen von New York und ich muss wirklich sagen, also ich musste kurz überlegen, ist das jetzt auch on location oder ist das hier im Studio gedreht? Ich konnte die Frage tatsächlich nicht beantworten, bis ich dann Müll gesehen habe um so eine Mülltonne rum und dachte mir so, das haben die bestimmt nicht dahin gelegt, das ist tatsächlich on location gedreht.
Ja, da bin ich mir auch sehr, sehr sicher.
Und da sieht man das New York aus dem Jahre 1976, wenn sie es da gedreht haben. Ja, 46 meine ich.
Ja.
Spannend. Schönes Zeitdokument.
Das ist eine Stärke dieses Films, diese Bilder von den Originalschauplätzen. Ich habe das ganz oft bemerkt, durch den ganzen Film durch, auch immer, wenn das irgendwie spät spielt und man irgendwie Wasser und dann diese Lichter von Städten, von Häusern auf diesem Wasser sieht und so, das sieht so unfassbar gut aus. Und das gibt mir direkt so eine, es liegt, glaube ich, in meiner ganz persönlichen Historie mit Film und mit Musik, ne, aber das versetzt mich in so eine Jugendstimmung rein. Das versetzt mich wieder in mein jugendliches Ich vor dem Fernseher, in diese Stimmung, die ich dann da hatte, dass ich durch dieses Fenster in eine Welt gucke, die eine andere Zeit ist, dass ich eine richtige Zeitreise mit dem Fernseher mache. Und das habe ich heute wieder in dem Kino genauso erlebt durch diese originalen Schauplätze. Denn das ist wirklich toll. Also alleine auch eine Acapulco, da wie die da spazieren und sprechen, allein diese Palmen, diese Menschen in diesen Klamotten und sowas, das ist alles total haptisch, das ist alles richtig greifbar und das nimmt mich genauso wie als Jugendlichen rein in diese Zeit, rein an diesen Ort. Finde ich auch übrigens bei San Francisco ist das auch so, das greift mich auch direkt irgendwie in mehreren Einstellungen. Das finde ich beeindruckend. Das können nicht viele Filme so gut. Und da hat Orson Welles hier ganz klar richtig entschieden zu sagen, nee, das machen wir nicht zu einem Studiofilm. Das machen wir hier schön on location, an echten Plätzen, versehen das mit wirklich tollen Kameraideen und Einstellungen. Und machen da was richtig Greifbares draus. Wow.
Verantwortlich auch für diese Bilder, und da muss ich unbedingt drauf eingehen, ist Rudolf Matte. Ich bin mir nicht sicher, ob wir jemals hier den Namen schon mal gehabt haben. Ich möchte es unbedingt gerne machen, denn das ist ein österreichisch-ungarischer Regisseur und Kameramann, der im Zweiten Weltkrieg emigriert ist in die USA. Und dort tatsächlich eine steile Karriere hatte. Also der hat so viele Sachen zu verantworten als Kameramann und als Regisseur. Das ist nur einer davon. Der letzte Film, den man zum Beispiel als Regisseur gemacht hat, war zum Beispiel Der Löwe von Sparta. Strandgut hat er gemacht und Der eiserne Handschuh. An der Kamera hat er so viele Filme gemacht, also bis Ende der 40er hat er Filme zu verantworten gehabt. Unter anderem Sahara, Blockade, dann die Abenteurerin Stella Dallas, genau, die Doppelgänger, nehmen, was du kriegen kannst. Also so viele Filme, also Wahnsinn, was der alles gemacht hat. Und ich finde, die Kameraarbeit, auch wenn sie sehr, wie kann ich sagen, für Außenweltsverhältnisse sehr zurückgenommen ist. Also nicht so viele krasse Kamerafahrten sind, aber die paar wenigen Schwenks, Kamerafahrten, Kranfahrten, trotzdem sehr markant und gut in Szene gesetzt. Man darf nicht vergessen, wir drehen hier ganz viel draußen mit echtem Licht. Das heißt also, lass die Kamera so fest wie möglich irgendwo stehen, kontrolliere diese Szene und danach machst du den Umschnitt. Du musst also wirklich in der Kamera schneiden. Du kannst hier nicht großartig was abschwenken, weil sich dann da ganz krass dann die Lichtsituation verändert, die du dann nicht mehr kontrollieren kannst. Und es gibt ein paar Szenen, wo ich dachte, meine Güte, wie haben sie denn das jetzt gemacht? Also das war wirklich um 180 Grad so ein Schwenk, wo auch Rita Hayworth in die Tiefe läuft. Und da dachte ich mir so, okay, das ist schon ganz schön krass. Also für die Zeit, wenn man überlegt, mit was für Filmstocks die dort arbeiten, was für riesengroße Geräte die da hinschleppen müssen. Die haben das an so einen Bootssteg dort mit rausgebracht. Das ist unglaublich.
Es sind so kleine Details auch dabei, wo ich mir genau diese Frage gestellt habe. In diesem Schnittgewitter, da gibt's so ein Schnittgewitter, während die auf dieses Boot dann und losfahren und sowas, ne? Auf dieses Boot kommen, losfahren und so. Und da gibt's auch einen Schuss, der oben vom Mast genau aufs Vogelperspektive auf dieses Boot drauf geht. Der wird nur ganz kurz eingeblendet und ich hatte sofort dieses Shit. Wie haben die das mit diesen riesen Kameras auf diesem echten Boot da draußen bitte? Das muss eine Mordsarbeit gewesen sein für diese Einstellung, falls es nicht eh eine längere Einstellung war am Ende, ne? Aber wow.
Da hat es mich ganz besonders angezeigt, dass der Film so brutal eingekürzt ist, weil da waren Einstellungen dabei, die einfach nur dieser Montage geopfert wurden, die man teilweise nur eine Sekunde, anderthalb Sekunden gesehen hat. Und das war einfach nur eine lieblos zusammenmontierte Sequenz, die dieses Acapulco so ein bisschen uns rüberbringen soll, dieses Feeling. Aber meine Güte, hätte ich gerne lieber die längeren Einstellungen gesehen und vielleicht darin noch ein paar Dialoge gesehen in diesem Setting.
Ja, oder einfach wirklich länger gesehen. Da wollte mein Auge mehr davon sehen, was sah toll aus. Da wollte ich auch gerne mal kurz die Stopptaste drücken und das Bild mal genießen, bevor es direkt wieder zack, 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 zack weggeschnitten wird. Ja. Aber also kameraseitig so oder so finde ich den Film an vielen Stellen meisterlich, obwohl er gar nicht so viel tut, was auch an Licht und Kamera im Zusammenspiel liegt. Da sind Details drin. Eins mag ich nennen, da sitzt Rita Hayworth mit ihrem Filmmann, ich weiß gerade den Darstellernamen nicht, sitzen nebeneinander kurz vor der Gerichtsverhandlung und führen ein Gespräch und dann spricht aber dieser Anwalt noch mit jemandem, der vorbeikommt und die Kamera bleibt einfach auf den beiden drauf und der vorbeikommt, ist einfach nur als Schatten zu sehen, so richtig typisch Film-Noir-mäßig und es bleibt aber auf den beiden drauf und der Schatten spricht mit den beiden und geht dann wieder weiter. Das sind so Details, sowas liebe ich und also dieser Film hat das immer wieder. So schöne Momente, wo man sich nur denkt, oh wow, oh wow, okay, das hier genau richtig gemacht.
Was ich neben solchen inszenatorischen, raffinierten Einfällen auch gut finde, ist bei dieser Kameraarbeit, dass die unerhört ist für diese Zeit, also wirklich unerhört. Die meisten Filme dieser Zeit sind lichtaufsichtig. Heißt also, das Licht ist brutal einfach auf die DarstellerInnen draufgeworfen und dass alles wirklich sichtbar ist. Und hier schießt man teilweise in Sonnenlichtrichtung. Das heißt also Gegenlichtsituationen, harte Silhouetten werden geschaffen. Diese Freistellung, dieser Look ist eigentlich erst so im New Hollywood so richtig dann rausgekommen. Natürlich in Ben Hur gab es das auch schon, aber so richtig im New Hollywood ging das erst so richtig los, dass man dieses Gegenlicht hat, auch ein bisschen Düsterheit wirklich zulässt. Und selbst die Noir-Filme früher, es war trotzdem immer, immer, auch wenn die Kontrastratios sehr hoch waren, immer lichtaufsichtig und hier Gegenlicht. Unerhört für diese Zeit, unerhört. Du kennst es vielleicht sicherlich auch noch, wenn du angefangen hast mit Fotografieren in den 90ern, Anfang 2000er, hat sich sehr hartnäckig bis in die 2010er reingehalten, dass du niemals gegen die Sonne fotografieren solltest. Und das ist eine der bescheuertsten, wenn ich das so sagen darf, eine der bescheuertsten Fotografieregeln, die ich jemals gehört habe. Denn ich habe mich sehr lange dran gehalten. Ich wollte nichts falsch machen. Das ist genauso wie, du musst dafür sorgen, dass du immer in der Mitte belichtest, dass du nach oben, nach unten noch viel Platz hast. Und ich denke mir so, nein, Mann, es macht überhaupt gar keinen Sinn. Denn die Frage ist ja, was will ich erzählen mit dem Bild? Wo ist mein Fokus drauf? Und wie erreiche ich diesen Effekt? Und wenn ich etwas freistellen muss, dann nutze ich die Mittel, die ich da habe. Und das ist das Licht und das kommt von hinten, damit etwas dreidimensional ist. Und das macht halt hier Orson Welles, als es damals trotzdem noch diese Regel gab, du darfst nicht gegen die Sonne fotografieren.
Und das macht so viel mit der Stimmung des Films, weil gerade in diesen Einstellungen, das sind ja so Abendeinstellungen, ich habe wirklich das Gefühl von Hitze auf der Haut, wenn ich das gucke. Ich spüre, die schwitzen die ganze Zeit, aber ich spüre das auch durch diesen ganzen Film, durch die Art, wie da auch der Sonnenuntergang gezeigt ist, durch die ganze Art, so wie diese Personen auch mit diesem Wetter da umgehen. Also das ist eine andere Art von Film machen, als ich das oft heute sehe. Heute dürfen die Menschen nicht mehr schwitzen. Heute liegen die auch nicht mit aufgeknöpftem Hemd, so wie die das hier in diesem Film tun, am Strand herum und sind so völlig betrunken und voll geschwitzt und triefend und ich spüre diesen lauen abendlichen Sommerwind, der da durchgeht und das gibt mir dieser Film voll an die Hand. Und ich glaube, das hätten die auch nicht geschafft, wäre das in einem Studio passiert. Das ist schön. Das ist wirklich tolles Filme machen und mir macht das ganz viel Spaß beim Zuschauen. Mhm.
Ein schöner Side-Effekt ist, weil du sagst, im Studio schwitzt man ja eigentlich auch zu der Zeit, weil die ja mit brutal viel Licht da arbeiten müssen, um diesen Filmstock überhaupt belichten zu können. Jetzt kommen wir aber zum Clou. Deswegen haben die das mit Make-up übertüncht, damit man das eben nicht sieht. Und dadurch sieht man das Schwitzen auch nicht durch das Make-up. Und hier ist es so, dadurch, dass die draußen gedreht haben, hatten die ganz anderes Make-up drauf. Und das sieht man auch. Nur bei Rita Hayworth hat man hin und wieder mal gesehen, wie das Make-up aufgetragen ist. Aber ansonsten muss man wirklich sagen, gerade auch bei den männlichen Darstellern, die ja üblicherweise auch alle mit Make-up ja bepinselt wurden, hier fast kaum spürbar. Und das hat auch nochmal einen Look. Das wirkt dadurch automatisch haptischer. Es hat wirklich mehr Grip.
Ja, und es gibt mir auch teilweise mehr Emotionen. So, also ich spüre zum Beispiel, wenn hier unsere Hauptfigur, Michael, wenn unsere Hauptfigur hier irgendwie mal in Panik gerät oder sowas, ne? Also durch diesen Schweiß, und ich spüre ihm auch an, dass er wirklich den ganzen Tag tatsächlich in der Hitze verbracht hat, so, das macht was. Das macht was mit mir, wenn ich den dann sehe. Also zumindest fühlt es sich für mich so an, als transportiert es unfassbar viel von Emotionen. Mhm. Und auch eine weitere Stärke. Ich finde hier schauspielerisch das Ganze super interessant, weil es manchmal ein bisschen überzeichnet ist, wie das in der Zeit häufiger so ist. Da macht natürlich die deutsche Synchro auch was. Zumindest bei einer Figur ist es auch echt ein bisschen arg drüber. Wo ich mich schon frage, so, ich glaube, den habe ich dann nämlich in keiner Szene im Original Englischen gehört. So haben die das gemacht, um da auch so ein bisschen Comic Relief reinzubringen, so ein bisschen einen Schmunzler reinzubringen, extra im Deutschen. Nee, da ist der zwar auch dabei, aber ich meine diesen Typen, der beim Anheuern mit dabei ist. Ist eher so eine Randfigur, der so eine ganz hohe Stimme hat, fast wie so eine SpongeBob-Stimme, ne? Und ne, also ich könnte wetten, das hat er so im Original nicht. Genau. Der dann auch im ganzen Film immer mal wieder kurz auftaucht und kurze Szenen hat. Ich glaube, das sollte schon so ein bisschen humoristisches Element reinbringen, diese Synchro. Aber da kann der Schauspieler nichts für. So ganz generell ist das halt noir-typisch von allem etwas theatral zu viel, ganz oft. Was ich aber mag in dieser Art von Filmen. Weil ich dieses Theaterhafte dann ganz gerne mag und dadurch kriege ich auch ein bisschen eine Verstärkung von so einer Verschwörungsgeschichte, so ein bisschen eine Verstärkung von, hier passiert irgendwas, was ich noch gar nicht ganz verstehen kann, nicht ganz greifen kann. Denn wenn die Leute alle so ein bisschen drüber agieren, habe ich direkt auch ein bisschen, zumindest in der Art, wie es hier passiert, immer im Hinterkopf, oh, die Person hat auch eine zweite Agenda irgendwie im Kopf. Diese Person da spielt mit doppelten Karten, hat irgendwie noch Karten im Ärmel. Was ja auch bei den meisten Figuren hier im Film auch tatsächlich so ist.
Mhm. Da habe ich gleich mal eine Frage dazu. Der erste Moment, wo meine Augenbraue nach oben ging und mein innerer Admiral Akbar angesprungen ist, ist, als Orson Welles offortet wird, dass er doch diesen Anwalt vom, wie heißt er denn, der Mann?
Auf jeden Fall den Partner, dass er den abmurksen soll.
Genau, dass er diesen Rechtsanwalt töten soll für $5,000. Und dann auch noch diesen verwegenen Plan erzählt, dass er sich eigentlich absetzen will und er soll ihn gar nicht töten, das soll bloß alles inszeniert werden. Und ich dachte mir so, nein Mann, das machst du bitte nicht. Und der Film geht weiter, dann kommt noch eine zweite Person hinzu, also ein Privatdetektiv, der dann wiederum von dem Anwalt erschossen wird. Und dann fängt der Film an, wirklich über Tische und Bänke zu gehen. Ich denke mir so, warum hat er das gemacht? Warum hat er sich darauf eingelassen? Das macht keinen Sinn, denn der Film versucht ganz kurz so eine Geschichte aufzumerken von wegen, hey, Babe, wir können hier zusammen abhauen, wir haben $5,000, wir müssen, du müsstest dann nicht mehr waschen oder abwaschen oder spülen oder ich weiß nicht, was genau gesagt hat. Auf jeden Fall, da gibt sich gar keine Mühe, sozusagen zu erklären, warum, wieso und weshalb die jetzt abhauen könnten und wir müssen damit leben. Und ich hab da echt ein Problem mit, weil ich hab's halt einfach nur geglaubt und fand's auch einfach nur komplett drüber. Wie war das bei dir?
Er erklärt's ja eigentlich selber mit seinen eigenen Worten, indem er sagt, ich bin halt ein Idiot. So, das sagt er an einer Stelle und das ist dann die Erklärung, die er auch da so hinlegt. Und tatsächlich verhält er sich auch an mehreren Stellen wie ein ganz waschechter Idiot, weil das ist so eine eindeutige Falle. Aber trotzdem ging ja erstmal bei diesem allerersten Gespräch meine Augenbraue auch hoch und ich war einfach erstmal nur fasziniert. So, da steht ein Mann, der sagt, Junge, du kriegst $5,000, wenn du mich tötest. Und damit bleibt das ja erstmal so stehen. So die weitere Aufklärung, wie dann seine Idee und sein Plan ist, kommt ja erst später. Mhm. So, und das macht erstmal was mit der Hauptfigur. Und ich glaube, das war auch schön so häppchenweise hingelegt, weil unsere Hauptfigur hier ist vielleicht ein Mann mit Ambitionen und ein Mann mit einem klaren Standing, aber vielleicht nicht der cleverste Typ. Mhm. So, der sich auch eindeutig in eine Falle locken lässt, denn die Falle wittert man eigentlich ja schon in der allerersten Szene im Park. Im Park gehen schon alle Alarmsirenen an und das ist eine der allerersten Szenen überhaupt, wo er die Frau noch ein bisschen weiter kennenlernt. Da spürt man schon die Angel, die da ausgelegt ist und dementsprechend der schleudert sich eigentlich weiter in die Falle und ich glaube fast, diese Figur tut das sehenden Auges, weil der verschossen ist in diese Frau und irgendwie eine Hoffnung sieht, sich diese Frau zu angeln. Und er sieht anscheinend nur diesen einen Weg. Das ist in der Form, wie der Film jetzt hier ist, nicht plausibel.
Ja.
Es fehlt Material, um es das plausibel zu machen. Aber ich spüre zumindest, dass es irgendwo da drin steckt.
Mhm.
Nur leider sind entscheidende Dinge weggeschnitten worden.
Ja, das muss man wirklich so sagen, weil der Film dann auch noch wirklich weitere Twists und Turns dann auch noch vollzieht, ohne das jetzt großartig vorwegnehmen zu wollen, das kann man ruhig schon mal erfahren, aber das ist also selbst erfahren, aber das hat mir dann schon so ein bisschen den Spaß verdorben, vor allem wenn man das Wissen hat, da gab es halt nochmal anderthalb Stunden mehr von diesem Film, das ist wirklich schade, kann man sagen. Aber das, was du gerade gesagt hast, dieses, man spürt, dass es da ist, das ging aber auch so, weswegen der Film nicht ganz kaputt ist bei mir. Also im Gegenteil, ich finde, der Film funktioniert trotzdem.
Ja.
Eben, weil man das weiß, dass da mehr drin ist. Und dann hat man so dieses, ich nenne es jetzt mal Wunschdenken, so dieses, das könnte ein richtig, richtig guter Film sein. So ist es ein guter Film, ne? Aber es könnte ein richtig, richtig guter Film sein.
Tatsächlich fühlt sich das an, als könnte ein Meisterwerk da drin stecken. Es fühlt sich wirklich so an. Ich habe immer wieder den Eindruck, die einzige Szene, die ich wirklich nicht so gerne mag, ist die Gerichtsszene. So, da mag ich die humoresken Einlagen, das finde ich okay.
Ja.
Aber die ist mir zu lang und das ist mir zu sehr ein Genre, womit der Film ansonsten gar nicht so viel zu tun hat. Ich will da gar keinen Gerichtsfilm sehen an dieser Stelle.
Und Orson Welles aber auch nicht.
Ja, glaube ich auch.
Der hat sich da was anderes bei gedacht. Als ich das gesehen habe, wie das inszeniert ist und er das alles ins Lächerliche gezogen hat, aber komplett alles ins Lächerliche gezogen hat, da war mir sofort klar, das ist doch. der Move von so einem Typen, der das Studiosystem wirklich hassen gelernt hat.
Ja.
Und diese Gerichtsszene ist sozusagen, hier siehst du das Studiosystem und ich führe euch jetzt sozusagen mit dem Ring durch die Manege.
Ja.
Und so kam mir das auch wirklich vor. In dem Film, das habe ich jetzt natürlich nachgelesen, bin nur über ein Wort gestolpert, nämlich das Boot heißt Circe. Und wir haben hier sozusagen Odysseus Reisen. Und so sieht sich ja Orson Welles ja selber in diesem Hollywood-Studiosystem auf Suche nach Geld und nach Filmen und nach Aufträgen. Und das hat er so ein bisschen so in diesen Film mit reingeschrieben. Und diese Gerichtsszene ist dann halt auch nochmal ein ganz klares Zeichen.
Ja.
Was auch noch ein klares Zeichen von ihm ist, ist auch seine politischen Kommentare in dem Film, die ich erfrischend fand, für einen Film von 1947, dass du so eine Sprüche hast wie, naja, aber hinter dieser schönen Fassade von Acapulco verbirgt sich eben halt Hunger, Leid, Elend, das, was man eben halt nicht sieht, aber eigentlich gar nicht übersehen kann. Also er sagt es eben halt auch, und das ist nicht nur dieser Kommentar, sondern viele andere Kommentare im Film, die er macht, weswegen ich ganz breites Grinsen habe und mir wirklich wohlig warm wird, weil ich denke mir so, ja Mann, wirklich guter Mann, der Orson.
Ja, und er füttert es auch mit Leben. Also die Szenen, die er manchmal da zeigt, die dann auch in irgendeiner Kaschemme spielen, so kleine Randszenen und so, aber das ist abgeranzt, das ist richtig greifbar, da sind abgerissene Plakate an den Wänden, da liegt Müll in der Gegend rum und es sieht trotzdem fantastisch aus, aber es gibt mir halt auch ein Gefühl für diesen Ort. Nämlich nicht als wunderschöne touristische Galerie für schöne Augen sozusagen, sondern wirklich ein greifbarer Ort, wo Menschen leben und auch Menschen, denen es nicht immer gut geht. So, also wirklich ein Querschnitt der Gesellschaft. So, was ich daran super faszinierend auch finde, was mir auch nochmal ein ganz besonderes Feeling gibt, glaube ich, für diese Orte, da ist richtig Leben. Da rennen nicht ein, zwei Menschen im Hintergrund rum, sondern da sind Menschenmassen. Da ist ein Fest und da wird nie erwähnt, was das für ein Fest ist oder sowas. Aber da ist alles voll mit Menschen und ich sehe richtig, die da hinten feiern eine Party, da hinten wird getrunken, man kommt ständig an irgendwelchen Bands vorbei, die Musik spielen, wo ganz, aber nicht nur ein, zwei, sondern vier, fünf, sechs, sieben Leute mit Musikinstrumenten und ich nehme denen allen ab, dass das echte Leute sind, die da leben und Musik machen. Mhm. Die sehen alle nicht nach, hier zieh dir mal das Kostüm an und nimm mal die Gitarre in die Hand aus. Überhaupt nicht. Und genauso habe ich das auch in San Francisco, wenn es da in diese asiatischen Viertel reingeht, ne? Diese Asiaten, die zu sehen sind, das wirkt mir alles richtig echt. Das wirkt mir haptisch. Das wirkt mir total nach echtem Leben und nicht nach Fassade und nicht nach Schauspiel und nicht nach Studio, sondern nach der zeigt echte Orte. Und der zeigt auch Menschen, denen kein Bart angeklebt wurde oder sowas.
Außer in dem Theater selber, wo es zum Stück dazugehört. Ja. Aber hier auch nochmal in der Unerhörtheit für diese damalige Zeit, echte Chinesen zu zeigen, damals wurde extrem Yellow-Facing betrieben, eben halt, weil man sich die kommunistischen Chinesen nicht in die Filme holen wollte. Und Orson Welles holt die sich aber in die Filme.
Und das auch richtig stark hier.
Und hat in einem chinesischen Theater gedreht bei einer Vorstellung. Man sieht also eine echte chinesische Vorstellung in diesem Film. Unerhört, auch an dieser Stelle nochmal. Also Orson Welles hat wirklich alles getan, wirklich alle Register gezogen, um diesen Film nicht nur authentisch zu machen, sondern auch sein Statement auch noch mit reinzubrennen.
Ja.
Und das merkt man. Und nach dem Film hat er dann auch Hollywood verlassen.
Ja.
Oh Wunder, Wunder.
Und er hat uns hier ein paar richtig stimmungsvolle Szenen geschenkt, wo manche auch ganz kurz sind und mich trotzdem voll erwischen. Das ist zum Beispiel, als diese Gerichtsverhandlung kurz im Radio übertragen wird, wo auch diese richtig alten Chinesen mit diesen Bärten rauchend an diesem Radiogerät sind. Die Szene hat gar nicht unbedingt eine Funktion, so, aber die hat eine unglaubliche Stimmung.
Die ist nur dafür da, dass das Telefon klingelt und die unsere, wie heißt sie, Elsa? Rita Hayworth, die kontaktieren kann.
Ja. Ganz fantastisch. Also das sind so Einsprengsel, da gucke ich unglaublich gern hin. Und auch da, ich habe so viele Momente in diesem Film, wo ich mir wünschte, die Szene wäre länger. Das ist unglaublich. Mhm. Immer und immer und immer wieder. Wo ich das allerdings nicht habe, wo ich denke, das ist für mich ziemlich auf den Punkt und genau richtig, das ist das ganze Finale in diesem Freizeitpark. Mhm. Wie hat dir das gefallen, Basti?
Also, auch wenn ich jetzt ein bisschen Trivia gelesen habe dazu, Aber als ich das alles gesehen habe, musste ich an zwei Sachen denken. Das eine ist der deutsche Expressionismus.
Ja, Kabinett des Dr. Caligari,
das
oder?
Das ist ganz genau. Ja. Daran musste ich denken und ich musste aber auch, und das ist ein Film, der sehr unterschätzt ist, und zwar ist das...
Also Freaks?
Nein.
Carnival of Souls?
Carnival of Souls,
danke. Carnival of Souls, da hinten, da ist ein Bild. Habe ich an der Wand hängen, ein Ausschnitt davon, ja.
Super, also das ist auch definitiv ein Film, der muss unbedingt im Podcast auftauchen, auf jeden Fall Carnival of Souls aus den 60ern. Ja. Fantastischer Film und daran musste ich auch denken. Ich bin sonst kein großer Fan von irgendwelchen auf Rummelplätzen irgendwas stattfinden, ja. Aber wenn ein Film es schafft, dieses Setting einzufangen und das auch zu nutzen, Gewinn bringt für sich zu nutzen, dann hat es dieser Film auf jeden Fall geschafft. Ja. Aber sowas von selten so gut gesehen. Bei Terrifier 3 fand ich es furchtbar zum Beispiel, da fand ich es ätzend. Allgemein habe ich jetzt nicht große Meinung zu der Reihe, aber der Film, Wahnsinn. Stark. Also das mit den Spiegelungen. Also man hat hier und da natürlich schon gesehen, wie sie es gemacht haben und mit Standbildern gearbeitet. Aber schon in dieser Art und Weise, das den Film so zu montieren, ist schon spannend. Die Bedeutung dieser Szene, da könnten wir jetzt nochmal 3 Stunden jetzt dranhängen. Was da an Ideen und kreativem Input da reingeflossen ist, das merkt man halt. Die ist so krass aufgeladen und die macht Spaß. Die macht einfach Spaß. Und die ist gar nicht so kurz, aber die kommt mir auch überhaupt nicht lang vor.
Nein. Und die hat halt genau das richtige Tempo, die hat genau das richtige Timing. Und da habe ich den Eindruck, so hier sehe ich wirklich einen Teil von dem Film, wie er gedacht war. Hier sehe ich was, das ist einfach on point. Und es sind meisterhafte Bilder. Mhm. Diese Überblendungen, auch wenn diese mehreren, eine Person ist mehrfach im Spiegel zu sehen und dann sehe ich aber noch das große Gesicht darüber und die zweite Person in Ganzkörper mit der Pistole und so, das ist fantastisch. Und ich hatte so dasselbe Gefühl, als würde ich gerade kurz so einen Verschwörungsfilm der 80er sehen. Mhm. So, ne, also, weil solche Szenen sieht man da auch immer mal wieder in so einer Art oder Montagen in dieser Art. Und ich musste auch ganz kurz an Klute denken tatsächlich. Ne? Ja. Also einfach von der Anmutung der ganzen Szene. Da spüre ich Verbindungen und das macht mir richtig Freude. Das ist so ein starkes Finale.
Musste auch tatsächlich zweimal im Film an Klute denken.
Ja.
Also man merkt schon, der Außen, der hat über Generationen hinweg die Leute beeinflusst und inspiriert. Das kann man schon sagen.
Tatsächlich. Und vielleicht auch einer der Gründe, warum ich immer wieder zu diesem Film gerne zurückkehre und auch an manche Bilder denke, weil es mit ganz vielen Filmen verbandelt ist, die ich eben liebe. So wie eben so ein Klute, das ist einfach in meinem Herzen ganz tief drin. Und so hat es dieser Film auch seinen Platz in meinem Herzen, weil da unglaublich viel drin steckt. Also ich... Wirklich, schön, dass man den jetzt auf der großen Leinwand so sehen konnte, denn das Vergnügen hatte ich vorher eben noch nicht. Und das war jetzt nochmal richtig besonders.
Mhm. Definitiv.
Magst du ein Fazit raushauen?
Ja, danke, dass du mich heute ins Kino geschleift hast. Es war ja weniger ein Schleifen, sondern es war ja wirklich so ein, hast du da Bock drauf, ganz spontan? Ja, das machen wir. Und muss wirklich sagen, bis auf die Heizung, die brutal warm aufgedreht war, war das eine ganz fantastische Vorstellung. Ich hatte sehr viel Spaß mit dem Film. Ich hatte sehr viel Spaß, weil das Kino ja auch voll war und gelebt hat. Der eine oder andere Lacher eben halt auch kam und sich dann eben halt auch mit den anderen Leuten gespiegelt hat oder jemand hat an einer anderen Stelle geschmunzelt und gelacht. Das war also von der Ebene schon eine tolle Erfahrung und dann war der Film ganz fantastisch. Also wie gesagt, wir haben es ja nur jetzt gerade schon besprochen, da fehlt was und man merkt das auch, aber irgendwie, es war faszinierend und ich habe da so gerne hingeschaut und ich hätte gerne mehr gesehen. Und der Film kommt auf jeden Fall in die Sammlung. Ich werde mal schauen, wo ich den herbekommen kann. In vielleicht einer coolen, restaurierten Fassung. Vielleicht sogar mit ein bisschen Bonusmaterial. Mal schauen, was es da so gibt. Ich habe gesehen, den gibt es vollständig sogar auf YouTube zu sehen. Legal wohl. Den haue ich euch da draußen mal in die Shownotes mit rein. Aber ansonsten, ja, danke, dass du mich damit hingebracht hast. Das ist ein schöner Kinoabend. Danke.
Gerne, danke, dass du mitgekommen bist. Wunderbar. Da brauche ich gar nicht mehr so viel hinzuzufügen. Ich glaube nur noch eins. Dieser Film trifft mich, wie ich schon erwähnt habe, auf einen sehr persönlichen Fuß. Und ich glaube, ich werde immer wieder zurückkehren, eben weil dieser Film mich wie so ein, zwei andere auch in eine Stimmung reinversetzen, sodass ich wieder der junge Typ auf der Couch bin, der plötzlich in ein exotisches Urlaubsfeeling reingerät, der die Wärme auf der Haut spürt, der den Wind in seinen Haaren spürt und ganz kurz einfach alles um sich rum vergisst und in diese Bilder eintaucht und in diese Zeit und da drinnen ist. Dieser Film schafft das. Und dafür bin ich dankbar. Orson Welles hat das fantastisch hinbekommen. So, da konnte das Studio nichts dran drehen. Und alleine was diese Bilder und diese Musik, diese Exotica-Klänge mir geben. Ich möchte diesen Acapulco-Part eigentlich manchmal in Dauerschleife immer und immer wieder gucken und einfach nur diese Bilder und die Klänge genießen. Also, ja, wenn ich einen Wunsch an das Universum rausschicken darf, dann ist es die komplette Fassung dieses Films. Auch wenn es wahrscheinlich nie passieren wird. Aber wünschen darf man sich alles. Und was ihr euch wünschen dürft, ist, dass wir nächstes Mal wirklich im Februar über Beyond the Black Rainbow sprechen. Wir werden es versuchen. Ja, Basti, ganz, ganz lieben Dank. Ich glaube, Ausblick haben wir schon genug gebracht in den letzten Folgen. Ich glaube, da draußen wissen alle Bescheid, was Sache ist. An dieser Stelle sage ich einfach nur Danke an alle euch da draußen. Adios. Und das letzte Wort hast du als mein Gast hier.
Ahoi.